Wir podcasten einfach immer weiter. Die Eishockey-Show Folge 53 und das Ganze kommt raus am Donnerstag. Und dementsprechend ist das hier und heute für euch da draußen die Vatertags-Edition. Die Eishockey-Show 2020 mit Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann. Wir begrüßen uns. Schön, dass ihr da seid. Hallo Goldi, ja,
wir begrüßen
hallo Basti.
Selbst auch. Schönen guten Tag an alle. Begrüßung geht in die Runde.
Sehr schön.
Hey. Die vielleicht jetzt liebevoll mit ihrem Bollerwagen alleine rumziehen, weil es ist ja wahrscheinlich komplett erlaubt.
Weißt du, was erlaubt ist?
Nee, aber ich ziehe hier mit dem Bollerwagen rum, insofern ist mir wurscht. Ich hätte mich gerne mit euch auf ein Bier getroffen, aber ich kann zeitlich eh nicht, insofern Prost.
Audiokommentar.
Kaffeeprost.
Herren halten eine Tasse hoch, aber sieht eher nach einer Kaffeetasse aus, genau. Aber man weiß nie, was drin ist. Man weiß nie, was drin ist.
Ich kann dir sagen, was drin ist, wenn du rein. Na, siehst du nicht.
Es doch, ist mal, zeig noch mal ein bisschen mehr.
Ja, schön, ist mir rein. Ich kann es dir zeigen.
Ingwertee.
Ingwer und Zitronentee, ja.
Ich ja, denke. Rick Goldmann ist offensichtlich auf dem neuen Trip der Askese. Ich weiß es nicht.
Ich trinke den sehr lange schon mit Honig, einfach wegen der Stimme.
Sehr schön. Okay, also Vatertag gar nicht so euer Ding, wollt ihr mir jetzt sagen. Basti. Basti ist dran, nicht du. Klappe halten, Basti, habe ich gefragt.
Nee, tatsächlich, ich hab das auch noch nie begangen, tatsächlich. Also wirklich noch nie.
Okay.
Außerhalb meinem Interesse, das ist nach unserem guten alten Motto, immer dann trinken, wenn die anderen nicht trinken.
Ja, apropos trinken, ich bin letztes Jahr auch vom Trinken zum Trinken. Ich kam von der Eishockey-Weltmeisterschaft und kurz danach war der Vatertag. Und da wurde ich zum ersten Mal 2019 dementsprechend zu so einem Radelausflug mitgenommen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. In meinen bis dato 48 Lebensjahren ist mir das noch nie untergekommen. Hatte da auch nie irgendwie Verlangen nach. Fand das immer total blöd, wenn die Männer irgendwie so macho-mäßig auf Mann machen. Das fand ich so künstlich irgendwie. Vor allem das Ding ist ja Christi Himmelfahrt. Also das ist ja einfach ein Kunstprodukt. Und aber letztes Jahr habe ich zum ersten Mal mitgemacht und es war lustig. Aber ich bin früher nach Hause gefahren.
Das heißt, du bist voll aufgesprungen und ziehst morgen auch wieder durch dann.
Nee, heute. Also wenn wir rauskommen, ist heute.
Ja.
Nee, mache ich nicht mit. Gibt's nicht. Gibt's nicht für mich.
Ich sage mal so viel zu dem Thema, du machst nicht mit. Ich weiß noch, wie du mich letztes Jahr regelmäßig angerufen hast, nachmittags bereits aus dieser ominösen Dorfkneipe, wo ihr dann wirklich hingeradelt seid, die paar Kilometer. Und du wusstest jedes Mal nicht, dass du mich schon angerufen hast. Und mir ist bis heute nicht klar, was du an diesem Tag mir eigentlich erzählen wolltest.
Insofern, das war Wahlwiederholung, unglückliche Wahlwiederholung.
Vielleicht ist es tatsächlich besser, dass du nicht hinfährst, insofern. Anyway.
Naja, gut, so viel zum Vatertag. Ist ja auch nur, weiß ich nicht, der Kollateralschaden von Christi Himmelfahrt. So what? Machen wir weiter. Eishockey. Leute, WM, haben wir schon tausendmal drüber gesprochen, findet immer noch nicht statt, aber wir können ja schon mal den Ausblick wagen auf die WM 2021. Da ist der Spielplan rausgekommen, beziehungsweise die Gruppeneinteilung. Ich lese mal gerade vor, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil 16 Mannschaften kann ich mir nicht merken. Gruppe A, fangen wir mit der doch mal an. Russland, Schweden, Tschechien, Schweiz, Slowakei, Dänemark, Weißrussland und die heroischen Briten, die Großbritannien, wie andere sagen, die sich ja unfassbar letztes Jahr bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in diesem Shootout gegen Frankreich gehalten haben. Immer noch übrigens meine Lieblingsszene von der letztjährigen WM, wie die nachher draußen mit den Fans gefeiert haben. Legendär. Und Gruppe B in Riga, da spielen wir, die deutsche Mannschaft.
Ganz kurz, Fesch, ja. Frage. Hast du das vor Ort gesehen? Also
ja.
Wir waren ja nicht vor Ort. Warst du draußen? Hast du das auch wirklich gesehen, wie die gefeiert haben dann am Schluss?
Pass auf, wir haben eigentlich am Hotel gewartet auf ein Interview mit einem deutschen Spieler. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum, aber wir wollten auf jeden Fall noch was aufzeichnen.
Das war der von Kaufbeuern.
Der Joey Lewis.
Ja, genau, stimmt. Wir wollten auf den Joey Lewis warten und dachten, die kommen irgendwann mit dem Bus an und haben dann gedacht, komm, dann holen wir uns natürlich da die Stimme direkt so Hotelankunft, bestimmt Megastimmung, raus aus dem Bus, die Jungs immer noch total heiß. Dann sind wir aber, weil wir gehört haben, die kommen nicht, das zieht sich unglaublich. Die feiern nämlich direkt am Ausgang der Spieler, wo die eigentlich dann in den Bus einsteigen mit endlos vielen Fans, die gar nicht zum Bus durchlassen. Und da haben wir gesagt, komm, 5 Minuten Autofahrt, da ballern wir eben hin. Kollege Bernd Rothmann und ich und sind dann da aufgeschlagen und ja, es war unglaublich. Also diese Bilder, ich weiß nicht, ob es das irgendwo bei YouTube oder so gibt oder Social auf jeden Fall. Weltklasse. Also Spieler mit nacktem Oberkörper, mit gefühlt schon 4,5 Kaltschalen, schon Intus wahrscheinlich, bevor sie rauskamen allein schon. Also es war überragende Stimmung.
Typisch britisch eigentlich.
Ja,
wie genau. Normal eher so vom Urlaub kennt.
Ja, weiße, angerötete Oberkörper und eine Kaltschale in der Hand. So, jetzt haben wir alle Klischees bestätigt.
Bandermann am Ballermann.
Ja, ein bisschen was hatte es, aber es war einfach sportlich toll, weil es irgendwie so die schönste Geschichte war, finde ich, so rund um ja, Besonderheiten bei so einer Weltmeisterschaft. Ist ja auch mal schön, wenn sich so ein Land mal hält. Also, Gruppe B, Riga, Kanada, Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien, Kasachstan und dann natürlich das Team von Toni Söderholm. Schon mal, glaube ich, gut, dass wir erstmal in Riga spielen, oder? Was meint ihr so?
Ja, stimmungsmäßig gerade? Ist das sicher Wahnsinn. Ich meine, wir haben es erlebt bei der Olympia-Qualifikation 2016, was in Riga abgehen kann in dem Stadion. Das ist schon großartig. Ich glaube, die Letten hatten ja jetzt auch seit 2006, das war ihre erste WM, die sie hatten. Und dann jetzt 15 Jahre später eine WM. Ich kann mir vorstellen, dass die Euphorie dort richtig, richtig groß ist.
Spannend, finde ich.
Es ist insofern spannend, weil sich die Gruppen von 20 auf 21 eigentlich komplett geändert haben mit den deutschen Spielen. In der Schweiz hätte Deutschland eigentlich nur mit Kanada gespielt. Das ist gleich. Alle anderen sind jetzt neu in der Gruppe. Also Finnland, USA, Lettland, Norwegen, Italien und Kasachstan waren vorher nicht einteilt mit Deutschland. Und da habe ich mir erstmal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Weil es hat ja kein WM stattgefunden. Es wird nach Weltrangliste gesetzt, die ist ja eigentlich gleich. Aber da muss man wissen, es hat sich ein bisschen was geändert hinten in der Weltrangliste ab Platz 13. Das hat damit zu tun gehabt, soweit wir das auch vorher besprochen haben, Sesh, mit Olympia-Qualifikationsturnieren und mit anderen. Und vorne drin hat es damit zu tun, dass man ein bisschen anders setzen kann. Also man kann sich eine Nation raussuchen, die man in eine andere Gruppe reinsetzt und damit andere Nationen wieder zurückgehen, die vielleicht das Jahr davor anders gesetzt wurden. Und dementsprechend schaut die Gruppe für die deutsche Mannschaft 2021 in Riga, obwohl sie weiterhin Siebter in der Weltrangliste sind, komplett anders aus, bis auf Kanada, die sind gleich.
Eins noch angemerkt, das fand ich ganz spannend, so ist das ja auch immer bei Weltmeisterschaften mal, dass du als Ausrichter ja durchaus auch mal einen Wunsch äußern darfst bei der IIHF, dem wurde natürlich auch diesmal wieder stattgegeben, dass Russland und Kanada zum Beispiel die Gruppen getauscht haben, es wäre wohl ursprünglich anders gewesen, aber die Weißrussen wollten das natürlich ganz gerne, dass der Russe und dementsprechend auch der russische Fan zu ihnen nach Minsk kommt, weil wohl russische Staatsbürger ja visafrei nach Weißrussland einreisen dürfen und nicht irgendwie über den Schengen-Raum, da ist es ja ein bisschen problematischer und ich glaube, das ist natürlich vor allem dann auch so eine Entscheidung für den russischen Fan, auf den sie natürlich da in Vielzahl hoffen. Also da merkt man immer ein bisschen hin und her, wird das schon auch immer noch mal gewechselt. Oder in diesem Jahr wäre es ja auch so gewesen, Schweiz und Deutschland haben, glaube ich, oder war das nicht auch so? Schweiz hatte auch den Wunsch geäußert, doch den Standort zum Beispiel zu wechseln und lieber in Zürich zu spielen. Also Möglichkeiten gibt es da immer. Aber lustig fand ich das bei dieser Einreisegeschichte, weil der Slogan der WM ist ja Passion, no borders. Also, aber bei der Entscheidung ging es dann doch um Grenzen.
Aber die Gruppe, wenn man sich's anschaut, ich meine, du hast die großen Nationen drin, Kanada und Finnland. Die USA hast du ja auch schon ein paar Mal geschlagen bei Weltmeisterschaft, vor allem wenn du es sehr früh kriegst. Die Letten zu Hause, die sind echt gefährlich. Wobei man sagen muss, die Letten haben natürlich auch jetzt im Laufe der Jahre ein paar Leute, die lange dabei waren, mehr oder weniger verloren, weil sie alt sind.
Ja, die bleiben nicht die Letten.
Die Norweger, schwer einzuschätzen. Und du hast Italien und Kasachstan, das sind eigentlich Musts, die du besiegen musst. Also insofern, wenn man sich die Gruppe anschaut, klar, Viertelfinale ist, glaube ich, mit der Mannschaft, mit der Deutschen, wenn sie gut ausgestattet ist, machbar.
Ja.
Aber ist ja auch kein Alleinläufer. Nee, so gibt es das nicht. Kein
Selbstläufer. Ja, Selbstläufer.
Danke.
Ja. Finnland haben wir ja tatsächlich auch, obwohl die Finnen, wir sind die einzige Nation, die Finnland bei den letzten beiden Weltmeisterschaften immer schlagen konnte. Also liegen in Anführungszeichen ist von den Großen sicher mit eines der Länder, die nicht so schlecht für Deutschland eigentlich sind. Aber du sagst es auch, Rick, es kommt ja immer darauf an, welche Kaliber da zur WM reisen dürfen, können, sollen, wollen, wer alles dabei ist. Das ist schon noch weit hin, aber ich glaube, das ist eine Gruppe und in Riga, die definitiv richtig Spaß machen kann.
Also freuen wir uns auf jeden Fall schon mal drauf. Und das ist ja irgendwie so vielleicht der Hoffnungsschimmer für alle deutschen Eishockey-Fans oder weltweit. Okay, es ist noch endlos lange hin bis zur nächsten Weltmeisterschaft. Aber das war so ein bisschen dieses Signal, alte abgehakt, die neue steht sozusagen in den Startlöchern mit der entsprechenden Gruppeneinteilung. Ja, die Zukunft allerdings in Deutschland, da müssen wir vielleicht auch noch einen Satz drüber verlieren, Männer. Das finde ich auch ganz spannend, bevor wir dann gleich auch zwei Gäste bei uns in der heutigen Ausgabe begrüßen. Ich würde ganz gerne mit euch mal über die aktuelle Lage im deutschen Eishockey sprechen. Man liest ja viel, man hört ja viel. Es ist sicherlich ein Problem, was die Finanzplanung der Vereine anbetrifft. Die Corona-Krise trifft alle Brett hart. Jetzt gibt es aber natürlich auch das Thema Gehaltsverzicht in der deutschen Eishockeyliga für die Profis. Eine Spielergewerkschaft in der Mache, hört man da ja von Mo Müller und Patrick Reimer, die da anscheinend so ein bisschen an der ersten Front arbeiten. Gebt mir mal eure Meinung dazu. Spielergewerkschaft finde ich ein spannendes Thema. Es gibt es bisher noch nicht in der deutschen Eishockeyliga.
Der Spielergewerkschaft sollte es ja schon länger mal geben. Da waren unter anderem Uli und Jörg Hiemer auch so ein bisschen federführend. Das war schon Anfang der 90er Jahre. Die gab es ja dann auch. So richtig was entwickelt hat sich nicht. Es wird immer wieder versucht oder wurde immer wieder angeschoben, aber man ist halt nicht so zu Potte gekommen. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt neue Zeiten, neue Regeln, was weiß ich, alles kriegen werden. Es macht sicher Sinn. Ich glaube, es macht Sinn, dass die Spieler auch mit einer Stimme sprechen. Ich glaube, das ist eine gute Sache und ich hoffe, dass das auch klappt. Und das heißt ja auch nicht, weil es eine Spielergewerkschaft dann gibt, dass man gegeneinander arbeitet. Im Gegenteil, sondern ich glaube, es ist dann ein vernünftiges Miteinander auf Augenhöhe und du ziehst ja in deiner Firma auch alle Parteien mit ein und der Spieler ist ja jetzt kein so unwichtiger Teil in diesem ganzen Großen und deswegen glaube ich, macht eine Spielergewerkschaft durchaus Sinn.
Goldi, wie ist das für dich, wenn du das so hörst? Spielergewerkschaft finde ich erstmal total interessantes Thema auch. Vielleicht kommt es auch viel, viel zu spät. Ich meine, du kannst es ja aus deiner Historie auch wiedergeben als Spieler. Gab es das ja logischerweise auch nicht. Ist das zwingend erforderlich und nicht nur vielleicht jetzt aufgrund der Corona-Geschichte und der Art und Weise, wie vielleicht jetzt auch gerade die deutsche Eishockeyliga versucht, sich und den Sport natürlich auch zu retten und die Spieler natürlich auch ihren Teil an Worten mitreden möchten?
Also ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die man sich erstmal anschauen muss. Erstmal die Situation in der deutschen Eishockeyliga rein wirtschaftlich gesehen. Das ist momentan was, glaube ich, was man nicht abschauen kann. Man weiß jetzt ja auch noch nicht genau, wann es weitergeht. Das heißt, es ist definitiv ein Prozess, der vielleicht von mehreren Seiten begleitet werden sollte. Und dann kommen wir zum Thema Spielergewerkschaft. Wenn sowas begleitet wird, ist so weitreichend ist, sage ich jetzt mal, dann finde ich es auf jeden Fall gut, dass die Spieler mit dabei sind. Also ich hätte mir das durchaus schon länger gewünscht. Ich glaube, man hat inzwischen auch von der Liga die letzten Jahre schon verstanden, die Spieler besser einzubinden. Man hat auch jetzt die Kommunikation erstmal zu den Spielern gesucht, ohne jetzt direkt auf den Gehaltsverzicht einzugehen und warum der da ist. Ich finde es aber auch gut, dass sich die Spieler erstmal zusammensetzen und sagen, hör mal zu, wir wollen auch mit einer Stimme sprechen. Ja, also ich glaube, das ist eine Idee, die wichtig ist, weil da Kommunikation in beide Richtungen fließt. Das heißt wirklich von unten vom Spieler, der vielleicht wenig Geld hat, ein Spieler, also ein junger Spieler, der reinkommt, der sagt so, hey, wie schaut es für mich persönlich aus, dass er eine Ängste hat, der Kommunikation braucht auf der einen Seite, aber auch für den Club, der eigentlich klar machen muss, hör mal zu, Leute, wenn ihr uns in einer gewissen Art und Weise entgegenkommt, kann sein, dass es uns einfach nicht mehr gibt. Und ich glaube, allein für den Austausch, egal was der Output jetzt ist, macht eine Spielergewerkschaft oder Vereinigung, so nenne ich das jetzt mal, absolut Sinn und ist zielführend in meinen Augen.
Wir können das ja auch nochmal vertiefen und vielleicht ist es auch der richtige Zeitpunkt, um unseren ersten Gast mit reinzuholen. Da können wir ja auch drüber sprechen, aber wir sagen, und ich stelle ihn mal scharf sozusagen, erstmal hallo, ich glaube in den Garten zu Timo Bielmeier.
Grüß dich. Servus, grüß euch. Hi.
Ja, sehr schön. Also habe ich richtig erraten, man sieht den Baum im Hintergrund, das ist unser Audiokommentar, es ist ein Podcast, die Leute können es natürlich nicht hören oder können es nicht sehen, sie können es nur hören. Wo bist du gerade?
Ah, ich bin gerade in Deckendorf, zu Hause in der Heimat. Verbringe die Zeit im Garten an der frischen Luft, ja, und versuche mich zu beschäftigen.
Wie macht das Pille im Torwart in der Phase, die aktuell vorherrscht für dich auch?
Ja, ich glaube, ja, wir hatten ja nicht Glück, aber ich glaube, das ist ziemlich spät eingetreten dann, das Corona, und die Saison war eigentlich dann vorbei. Wir konnten leider die Playoffs nicht spielen und ja, man hat erst mal zwei Wochen Pause genossen und dann heißt es ja, weg von den Baumaschinen und mit der Schaufel selber schaufeln. Und dann ist es so, das Sommertraining.
Wir haben schon ein bisschen angefangen, jetzt gerade über die Geschehnisse zu sprechen, auch Spielergewerkschaft und so weiter. Da können wir ja später vielleicht dazu kommen. Wie schaut es jetzt bei dir persönlich eigentlich aus? Ich meine, du hast gerade gesagt, du bist jetzt daheim. Wie läuft der Kontakt momentan mit Ingolstadt, sowohl sportlich wie auch vielleicht inhaltlich wirtschaftlich?
Wir haben natürlich Kontakt. Wir tauschen uns untereinander aus, die Spieler. Und ja, es ist natürlich, wir stehen natürlich vor einer Mammutaufgabe für die Spieler und die EL, sage ich mal, oder die Vereine. Und dann hoffentlich finden wir da eine gesunde Lösung, sage ich mal.
Aber heute ist herausgekommen schon mal der WM-Spielplan, den haben wir auch gerade angesprochen, für 21, für die nächste hoffentlich stattfindende WM. Inwieweit beschäftigst du dich gerade überhaupt mit Eishockey? Ist das ein Thema? Hast du das überhaupt mitbekommen? Du hast ja selber auch bei 3 Weltmeisterschaften mitgespielt, hast da Uli Silber 18 auch geholt. Ist das weiter ein Thema, dass du so Nationalmannschaft trotzdem weiter verfolgst alles?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, keiner will irgendwie das deutsche Eishockey kaputt machen. Ich glaube, der Sturmi hat die letzten Jahre richtig was aufgebaut und der Toni macht es weiter. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg beim deutschen Eishockey. Und ja, wie gesagt, ich glaube, wichtig ist, dass wir da alle am selben Strang ziehen. Und eine Weltmeisterschaft, die ist jedes Jahr im Eishockey und dann im Fernsehen verfolgt und ist natürlich nicht so toll, wenn jetzt solche Events nicht stattfinden.
Alle an einem Strang ziehen, das ist ein schönes Stichwort vielleicht für euer Meisterschaft 2014. Ist ja auch was, das wohl noch gar nicht so lange vorbei war vom Jahrestag. Wir haben einen Köppi gehabt zu dem Zeitpunkt, der sich immer noch freut wie ein Schnitzel. Ich habe versucht, beim Köppi rauszuhören, was in der Mannschaft passiert ist, dass ein, ja, ich würde es nicht sagen verhasster Haufen, aber sage ich mal so, ein Haufen, der sich über weite Strecken der Saison nicht wirklich mochte, der nicht so gut zurechtkommen ist, am Schluss so eine Einheit hat und dann auch so feiert diese Meisterschaft. Was ist da passiert? Kannst du dich noch daran erinnern, so im Nachhinein?
Ja, auf alle Fälle. Es war meine einzigste Meisterschaft und jetzt auch die erste von Ingolstadt, sage ich mal. Das ist dann immer was Besonderes. Der Köppi hatte das Glück mit Hannover schon, das erste Mal in Vereinsgeschichte eine Meisterschaft zu gewinnen. Der wusste schon, wie man feiert. Der hat es uns dann auch gut beigebracht, sage ich mal. Aber ja, in der Mannschaft, das war 2 Klassengesellschaft am Anfang und dann irgendwann hat man sich zusammengerauft und hat gesagt, so geht's nicht weiter, so kann es nicht weitergehen, so sitzen wir, wenn die Saison vorbei ist, im Urlaub und ja, ich glaube, dann hat jeder kapiert, um was es geht und ich glaube, man hat einfach gesehen, dass wenn man zusammenhält, wenn man zusammen am gleichen Strang zieht, was man alles erreichen kann, auch mit, sage ich jetzt mal, klar war Talent da, aber einfach als Teamgeist, was man erreichen kann. Und das ist nicht nur im Eishockey so, das ist im normalen Leben so, im normalen Beruf so. Und ich glaube, einfach wenn man dran glaubt, wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann ist alles möglich. Das wisst ihr selber als ehemalige Haudegen.
Eine Geschichte, vielleicht kannst du dir auflösen, die der Köppi da noch erzählt hat, dieser legendäre Besen vom Sunny. Und du bist ja immer noch in Ingolstadt. Steht der noch in irgendeiner Ecke, mit dem da kurz rausgefegt wurde und dann wurde alles anders?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis die 3-4 Jahre nach der Meisterschaft habe ich immer noch Gänsehaut bekommen, wo ich in Augsburg in die Kabine rein bin, nach dem Katastrophenspiel. Und da stand tatsächlich der Besen noch. Aber ich habe es immer so gesehen, ja, der soll da stehen bleiben. Ich habe es immer so gesehen, der soll da stehen bleiben, weil der hat uns damals Glück gebracht. Und ich weiß nicht, ob er immer noch da steht, aber die Versuchung war natürlich da, den mitzunehmen, aber wir wollen ja den Augsburgern keinen Besen klauen.
War das mal kurz? Hast du mal kurz nachgedacht, den Besen wirklich mitzunehmen und in irgendwie eine Trophäe?
Ja, auf alle Fälle. Am liebsten wäre ich rausgeritten damit. Auf dem Besen. Wie eine Hexe, weggeflogen.
Bibi Blocksberg-Pielmeier, sehr schön.
Nee, ja, das war verrückt. Aber mei, das ist natürlich brauchst du auch Glück, da brauchen wir nicht reden. Das ist so ein Run, wie wir damals hatten in den Playoffs, das passiert nicht so oft. Und ja, ich bin einfach nur stolz und glücklich, dass ich Teil der Mannschaft sein durfte, weil das war jetzt nicht eine Meisterschaft, wo man in die Saison reingeht und sagt, wir gehören da vorne rein. Und klar, ich glaube, von jedem Eishockeyspieler, Sportler soll das Ziel sein, eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber dann so, wir wussten ja nicht mal, wie wir feiern sollten, weil wir wussten ja gar nicht, wären wir jetzt Meister oder sitzen wir gleich da und für uns bricht eine Welt zusammen in Köln. Und ja, Gott, Mannschaft sei Dank, Eishockey Gott sei Dank, haben wir das gezogen.
Bitte, jetzt muss man sagen, natürlich, du hast das eh schon gesagt, der Köppi hat es euch gezeigt, wie man feiert. Ich kann mich erinnern, der Bayerische Rundfunk hat was übertragen und der Köppi ist im Cabrio drin gesessen und ihr habt den Pokal kaputt gemacht. Und dann sagt er, ich glaube, der Tobi Banasoy war es, ist gekommen und hat gesagt, hat so, und wie war die Feierlichkeit? Der Köppi sagt, hat keine Stimme mehr gehabt, wie ich das
ja, gesehen habe. TV Total hat es geschafft. Da muss erst mal hinkommen.
Richtig. Und der Tobi Banasoy hat auch noch nachgefragt und der Köppi hat es nochmal versucht.
Ja, das war eigentlich ärgerlich, dass es mein erstes DL-Jahr war, weil ich mich ein bisschen zurückgehalten habe beim Feiern. Hast du ja bei den erfahrenen Hasen gesehen, wie die gefeiert haben, aber hoffentlich passiert es nochmal.
Du hast es vorher gerade angesprochen, das würde mich noch interessieren, wenn man das merkt selber, dass man auf einmal in so einen Strudel reinkommt, wo man immer erfolgreicher wird, wenn man zusammenarbeitet, und das sagen ja oft auch Trainer und GMs, die eine Mannschaft zusammenstellen, wir brauchen jemanden, der mal was gewonnen hat, weil nur so bringst du diese Winner-Mentalität rein. Würdest du sagen, das stimmt, oder würdest du sagen, hör mal zu, das zieht man gerne mal so her, aber das ist ja halt dann einfach nicht jedes Jahr einfach wieder unmünzbar.
Das war mein erstes Jahr, ich habe wirklich gar nicht nachgedacht, dabei so viel gespielt, mir war egal, was außenrum alles passiert ist. Ich wollte einfach nur gewinnen und ich habe es gehasst, andere Mannschaften beim Feiern zu sehen, auch Jahre danach noch. Ich habe das Finale, um ehrlich zu sein, nie angeschaut, weil es einfach wehtut. Man gönnt es denen und die haben es verdient, aber man will also, wenn man das Gefühl einmal kennt zu gewinnen, das ist unglaublich. Da bist du einfach zwei, drei Wochen bist auf einer Wolke, glaube ich, wo es richtig abgeht.
Eine Wolke, wo andere mit legalen Mitteln nicht hinkommen.
Richtig.
Aber weißt du, was auch schön, ich finde es echt schön, dass man auch merkt, Pille, dass sich das jetzt 6 Jahre danach immer noch so berührt. Ich meine, das zeigt schon auch, was das für eine Bedeutung hat. Das ist schon
echt. Ja, ich glaube, als Eishockeyspieler oder Sportler, man lebt in einer Blase, man lebt in einer Welt, in der doch so kurzen Zeit, wo man Eishockey-Profi ist. Ich glaube, ihr könnt es besser beurteilen wie ich. Aber ich glaube, wenn man da nicht mehr spielt, dann schaut man erstmal zurück und realisiert, was man erreicht hat, was man für Jungs kennengelernt hat. Und ja, ich glaube, dann macht man sich nochmal ein bisschen mehr Gedanken und dann schätzt man das alles ein bisschen mehr.
Weil du das gerade auch ansprichst und du ja auf jeden Fall, egal was passiert, du bist mit diesem Meistertitel verheiratet. Der bleibt immer für dich da. Der geht nicht weg. Die Medaille natürlich auch nicht. Aber bist du jemand jetzt auch gerade in der Phase, ich weiß, du hast es eben schon mal so ein bisschen angesprochen, aber ich will da trotzdem nochmal nachhaken. Ich glaube, du hast noch Vertrag auch jetzt die kommende Spielzeit, also noch ein Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Bist du trotzdem jemand, der sich jetzt auch in dieser Phase, weil man auch ein bisschen mehr Zeit hat als normal, Gedanken über die Zukunft macht? Auch jetzt Gedanken über diese ganzen Szenarien, die gerade auftauchen, Gehaltsverzicht von Spielern. Ist das etwas, was dich schon sehr berührt, mitnimmt, oder nimmst du das cool in Kauf, weil du es ja vielleicht auch nur begrenzt ändern kannst? Wie bist du da als Typ? Wie nimmst du das auf?
Ja, das ist, ja, wie du sagst, ich glaube, ich bin mittendrin. Ich bin jetzt kein Junger mehr und bin auch kein Alter, der jetzt wirklich daran denkt, in ein, zwei, drei Jahren mit dem Eishockeyspielen aufzuhören. Ja, von daher muss man einen Mittelweg finden, glaube ich. Wir wollen, dass die Jungen das erleben, das miterleben dürfen, was wir erlebt haben oder was wir noch erleben. Von daher ist uns halt schon wichtig, ja, man will einfach schauen, dass es für beide Parteien, für die jungen Spieler, für die älteren Spieler, dass alles passt. Und aber Gedanken macht man sich natürlich schon. Aber ich höre mir, seitdem ich von der Schule raus bin, an von den Lehrern, du musst halt wirklich schauen, dass, wo ich denen erzählt habe, dass ich Eishockey-Profi werde, die haben mich angeschaut und haben sich gedacht, was ist mit dem Pillmeier los? Aber da sind wir wieder bei dem Ziel vor Augen und immer hinterher. Kanada, keine Ahnung, alles, was ich mir in den Kopf reingesetzt habe, bin ich irgendwie den Weg dann gegangen. Manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht, aber ich glaube, es gehört auch dazu, dass man ab und zu mal auf die Fresse fällt, Entschuldigung, aber und das macht einen anderen stärker. Und ich glaube, wer im Eishockey ehrgeizig ist und wer gewinnen will, wer weiß, was er will, der, glaube ich, hat auch dann nach seiner Zeit im Eishockey gute Karten. Weil man einfach in der Ehrgeiz da ist und wenn man was erreichen will, dann ist es egal, ob ich jetzt als Schreiner einen Schrank baue und das ist dann mein Meistertitel oder ob ich jetzt eine Meisterschaft gewinne. Weißt? Das ist, ich glaube, wenn der Ehrgeiz da ist, dann wird jeder irgendwann mal nach dem Eishockey auch gut dastehen. Und ich habe schon in meinem Kopf, dass, klar, man hört als in Deutschland als junger Eishockeyspieler hört man nur in der Schule, willst du das wirklich machen und bla bla bla. Und ja, das ist eine schöne Zeit für 15, 20 Jahre und dann geht ein neuer Abschnitt los.
Ja? Du kennst das ja, Pille, der alte Spruch, wenn nichts wird, wird wird. Und wer dann immer noch nichts gelernt hat, der geht zum Fernsehen zum Beispiel. Jetzt weißt du, also, warum wir da sind, wo wir sind. Ja, nee.
Ich lasse euch den Job.
Pille, du, lass uns noch mal ganz kurz reden von dieser Meisterschaft und insgesamt die Situation bei Ingolstadt. Wie glaubst du, habt ihr euch, bist ja relativ lange in Ingolstadt schon, hast du es ja, wie du es angesprochen hast, gleich im ersten Jahr von der Meisterschaft gesehen, wie es läuft. Jetzt die letzten Jahre waren, würde ich persönlich sagen, mal seid ihr besser da gestanden, mal was mehr durchwachsen. Wie siehst du die Situation und wie seid ihr aufgestellt in Ingolstadt, auch jetzt bezüglich der Krise, was meinst du?
Ja, ich glaube, Ingolstadt macht eine sehr gute Arbeit, was der Sport und alles dann rundherum. Man fühlt sich wohl als Spieler. Ich bin da jetzt 7 Jahre, gehe jetzt in meine 8. Saison, hoffentlich im August, September. Und dann, ich glaube, in Ingolstadt hat man alles. Es ist jetzt kein ganz großer Verein, aber man fühlt sich wohl, man wird gut behandelt. Und ja, das ist, man hat 2 Eisflächen, man hat eigentlich alles vor der Haustür. Und ja, das ist schon ein Pluspunkt, würde ich sagen. Wenn sowas dann auch noch 1,5 Stunden von meiner Heimat zu Hause ist, ist das schon gut. Und die machen einen guten Job mit Spielern. Ich glaube, beim Fabio Wagner sieht man es, mit dem habe ich in Landshut schon gespielt. Der spielt jetzt ist in der Ingolstadt. Jetzt wird immer mehr zur Führungsperson, sage ich mal, genommen. Und ja, ich glaube, das sieht man schon, dass man auch mit Spielern im Umkreis und was aufbauen will. Und ja, ich glaube, wenn man 7 Jahre beim Verein ist, dann geht man auch durch Höhen und Tiefen. Und es gibt mal Jahre, wo es nicht so toll ist. Aber ich glaube, dass die Zukunft in Ingolstadt eigentlich schon, dass das immer besser wird, auch mit jungen Spielern. Jungen deutschen Spielern, ja.
Ein Thema, das ich noch gerne angesprochen hätte, weil ich ja so ein bisschen immer schon zur Nationalmannschaft hin tendiere, auch Pille, um da vielleicht auch nochmal hinzukommen. Der Toni hat jetzt auch einen interessanten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir haben echt mittlerweile die Spieler, die immer noch mehr wollen. Du warst bei großen Erfolgen dabei. Du warst unter Sturmi dabei. Du hast Silber in Pyeongchang geholt. Fährt der Toni das genau weiter? Bist du auf dem Trichter, dass du sagst, hey, wir müssen uns vor niemandem mehr verstecken? Plus dieser Fakt, dass man die Nationalmannschaft, nachdem sie ja eigentlich gar nicht gespielt hat, jetzt in diesem Jahr schon brutal vermisst?
Ja, auf alle Fälle. Es ist ärgerlich und vermisst man das, aber ich glaube, wir haben so viele gute Spieler, also nicht nur gute Spieler, sondern absolute Kanonen mit Dreiseitel, dann Cahun und die ganzen Jungs, die jetzt auch in Amerika spielen, die Entwicklung da drüben genießen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht mehr, sage ich mal, wie früher, dass es hoch und runter geht, sondern ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und der Toni arbeitet mit dem und ja, ich glaube, es sind in allen, es kommt sehr viel gute junge Spieler und die muss man pushen, die muss man auch in der DL spielen lassen, Powerplay, Unterzahl und alles und dann glaube ich, gehen wir schon in die Richtung, wo der Sturmi und der Toni hinwollen oder wo wir es auch hingeschafft haben und ich glaube, das Potenzial da ist und wenn man nach Amerika schaut, wie viele Spieler da drüben jetzt schon von uns spielen, dann kann man schon stolz darauf sein, ja.
Du hast einen Spieler gerade angesprochen, der gleich bei uns in der Leitung sein wird. Und 2014 hast du es feiern gelernt. Jetzt warst du ja 2018 bei Olympiasilber, sage ich, schon ein bisschen eingefeiert durch die 2014er.
Ich habe nicht gespielt, ich habe mehr Zeit zum Feiern gehabt.
Der Kahuna hat gespielt, aber am Schluss habt ihr alle gemeinsam gefeiert. Wer hat mehr gefeiert? Kahun oder Pielmeier? 2018 Olympiasilber.
Ich glaube, der Cahun. Also ich weiß es nicht mehr so genau. Ich habe mich auf die Lindsay Vonn mehr konzentriert. Nee, Spaß. Ich glaube, dass alle gut dabei waren. Aber der Cahun, der war natürlich von den Meisterschaften in München noch gut trainiert. Von daher glaube ich schon, dass er den Titel Party Animal gewonnen hat an dem Tag.
Ich musste so lange da bleiben, bis er auch in der Leitung ist, dann können wir das verifizieren. Ich glaube nämlich, du schiebst ihm da was rein, wo du eher du drin warst. Aber ich weiß es nicht ganz genau.
Ja, es, muss immer einer gewesen sein, ganz am Schluss, der am Kronleuchter gehangen hat. Ne? Einer muss es ja gewesen sein. Aber da gibt es ja auch durchaus legendäre Geschichten, die sich um diese besondere Party im Deutschen Hause ranken. Das ist ja auch schön.
Ja, klar, das ist natürlich auch sowas. Wir Spieler, wir genießen das und wir leben in der Zeit. Und klar macht man es mit und sagt man, das war geil in Pyeongchang. Aber ich glaube, dass man erst in 10, 15 Jahren, wenn man daheim sitzt auf der Couch und ich glaube, dann schaut man sich die Videos noch mehr an, die Fotos und dann, glaube ich, realisiert man erstmal, was man geschafft hat als Mannschaft. Klar ist es jetzt auch unglaublich und es war, aber ich glaube, wenn man nicht mehr aktiv ist, dann kommt es einem alles noch ein bisschen näher.
Sag mal, bevor wir dich sozusagen rausfegen und den Besen nochmal mit ins Spiel zu bringen von damals und Dominik gleich begrüßen, hast du noch irgendwas, was wir ihm an den Kopf werfen können? Ich meine, das ist jetzt eine spontane Frage, aber...
Stein zum Beispiel.
Hat er irgendeine besondere Eigenart, mit der wir aufziehen können?
Es gibt wirklich Fotos vom Dominik, wo er nach Tag 3, 4 in der Meisterschaft, Meisterfeier in München, weiß nicht, was da mit seinem Körper passiert, aber der geht nach 2, 3 Tagen Feiern auf wie ein... Wie heißt der Fisch? Wie heißt der Fisch, der sich aufbläht?
Ach so, ein Kugelfisch meinst du, sowas?
Genau, ein Kugelfisch. Ja. Ja. Kann euch auch mal ein Foto schicken.
Vielleicht. Ja, vielleicht hat er eine Hefeunverträglichkeit, muss ja, das dann sein,
ja,
oder?
Aber am allerhöchsten gerade, ja.
Und damit ist auch schon klar, wie der Podcast heißt. Herzlich willkommen zur Ausgabe 54, der Kugelfisch. Der Kugelfisch,
genau. Dominik the Blowfish, ja.
Du, vielleicht... ja, okay, ich will damit auch nicht nerven, aber nochmal vielleicht so ein ganz kurzes Abschlusszitat, weil das irgendwie gerade so das Thema ist in der DEL oder rund um die DEL. Sag mir nochmal aus deiner Sicht ganz kurz vielleicht so diese Geschichte Gehaltsverzicht. Findest du auch, weil man redet ja immer schnell von dieser Solidargemeinschaft, Eishockey, Familie. Ist das ein Ding deiner Meinung nach, was ganz klar mit Ja beantwortet wird von allen Spielern, dass es da auch keine Probleme gibt, falls das jetzt so auf die Art und Weise ausgearbeitet werden muss, wie es ja gerade so anklingt, dass man halt erstmal vielleicht auch auf Geld verzichten muss als Spieler?
Ja, ich glaube, das ist jetzt noch alles sehr früh, um irgendwas zu sagen, um ehrlich zu sein. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Ziel ist es, dass es weitergeht. Wir sind Eishockey-Spieler, wir wollen Eishockey spielen. Ich glaube, jeder... der im August oder im September nicht Eishockey spielen kann, der sitzt daheim und denkt sich, ja scheiße, ich will aufs Eis. Von daher ist es jetzt noch sehr früh und ich kann nur sagen, dass das Ziel ist, dass es weitergeht, ganz normal. Jeder will Eishockey spielen und ich glaube, jeder will Eishockey spielen. Ich glaube, wenn man dann
hast du recht.
Die anderen...
Und Geld ist dann vielleicht...
Wenn die anderen spielen und... du kannst nicht spielen, ist natürlich ärgerlich dann, ja.
Sehr schön. Dann sagen wir erstmal danke, dass du dabei warst. Dominik Kahun hat sich gerade auch schon eingeklinkt, aber hat die Technik wieder zum Abschmieren gebracht. Von daher ist er irgendwie wieder rausgerutscht aus der Leitung. Aber vielleicht kommt er auch wieder rein, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Vielleicht hat er auch ein Pille noch gesehen und ist gerade das Schrecklein
wieder raus. Bambusleitung in Regensburg, oder wo lebt er gerade?
Ja, er pendelt, glaube ich, soweit ich das weiß. Aber können wir ihn gleich mal fragen?
Dann vielen Dank, Pille. Grüße.
Ja, Pille, danke. Hey, bleib's gesund, gell? Und bis September hoffentlich.
Ja, alles Gute im Garten. Mach's gut.
Ja, danke. Ciao, ciao.
Danke, Servus. Ciao.
Tschüss.
Ja,
ciao.
Ja, natürlich sind das immer noch ungelegte Eier, über die man da redet, klar. Aber
mit deinen investigativen
Fragen. Nein, ich finde das wirklich spannend, weil das ist schon so ein Thema, glaube ich, wo sich vielleicht auch einfach der ein oder andere zeigt, hey, mache ich das jetzt einfach mit und es geht gerade nicht anders, weil es ist eine schwierige Saison. Es ist vielleicht die schwierigste Saison im deutschen Eishockey seit langer, langer Zeit mal wieder. Du hast dann noch das Thema, was wir auch gar nicht angesprochen haben, aber das ist ja auch alles ein großes Ding und vielleicht muss man dafür auch mal irgendwann einen eigenen Podcast nochmal machen, um sich dem Thema wirklich dann auch ausführlich widmen zu können, weil das sind ja Themen, die du nicht mal eben kurz in 3 Minuten ausdiskutieren kannst, dafür ist das zu vielschichtig. Aber klar, jetzt hast du nach vielen, vielen Jahren es geschafft, sagen wir mal, als deutsche Eishockey-Liga auf einen Abstieg, jetzt kommt das vielleicht zur Unzeit. Also viele, viele Themen, die wir sicherlich nochmal besprechen werden. Aber jetzt sprechen wir mit dem Mann, der gerade so richtig krass gedisst wurde von Timo Pielmeier. Wir sagen nicht wie, aber wir sagen nur, dass es so war. Und hoffentlich kann er uns hören. Dominik Kahun, herzlich willkommen.
Hey, wie geht's euch?
Wunderbar. Wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut, dankeschön.
Okay, wurde gerade schon gefragt von Timo Pielmeier, wo du gerade so rumhängst, meint er.
Ja, ich hänge so in Regensburg und München rum. Ich fahre immer so ein bisschen umher, Familie und natürlich München, Freundin und die Jungs hier wiedersehen.
Ja. Wir haben gerade mit Pille ein bisschen über die Feierqualitäten gesprochen. Jetzt muss man gleich mit der Tür ins Haus fallen.
Unbedingt.
Wir waren 2018 bei Olympia und dann hat der Pille selber ist davon galoppiert. Ich sage Hashtag Pufferfisch nur. Aber wer hat mehr gefeiert? In deinen Augen die Silbermedaille, absolut zu Recht gefeiert, die Silbermedaille, du oder der Pille? Er hat es auf dich geschoben, ich sag's dir gleich, wie es ist.
Also ich weiß gar nicht, was er da sagt. Ich glaube, wir haben alle ziemlich viel gefeiert. Ich weiß nicht, was er so über mich gesagt hat, aber also ich würde sagen, wir haben beide richtig hart gefeiert. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was er erzählt hat.
Also er hat auch noch gesagt übrigens, dass du beim Feiern, wenn du dann durchaus ja die 2-3 Gläser getrunken hast, dass auf einmal automatisch mit deinem Körper so eine gewisse Gewichtszunahme einhergeht. Wie meint er das denn? Ich habe gedacht, hast du eine Hefeunverträglichkeit? Was ist da los?
Nee, jetzt weiß ich, was er meint. Es gab damals von meiner ersten unserer ersten Meisterschaft in München, gab es ein Bild in der WhatsApp-Gruppe, da sah ich ein bisschen angeschwollen aus im Gesicht. Und ja, das ist dann natürlich überall rumgegangen und ja, jetzt immer, wenn wir ein bisschen trinken, dann SpongeBob nennt er mich meistens. Vielleicht hat er das auch erwähnt. Aber nee, jetzt weiß ich, was er meint.
Er hat dich Kugelfisch genannt, aber SpongeBob finde ich auch schön in dem Zusammenhang.
Auch eine Möglichkeit, diese Folge so zu betiteln. Herrlich. Sehr schön, die Geschichten. Großartig.
So, lass uns mit Dominik da auch mal ein bisschen ernsthaft unterhalten, oder nicht?
Doch, komm.
Doch.
3 Minuten.
Das war doch ernsthaft bisher.
Ach so, ja gut, dann verfallen wir natürlich ins Triviale oder wohin auch immer.
Ja.
Hat jemand noch was? Du, Dominik, ganz im Ernst, also nicht im Ernst, aber trotzdem, inwieweit hast du jetzt mitbekommen schon mal, weil in der NHL, ja, in der DEL gibt es Nachrichten, in der NHL gibt es Nachrichten, dass man ja daran interessiert ist, tatsächlich den Spielbetrieb fortzusetzen an 2 oder 3 Standorten mit vielen Spielen an einem Tag und vielen Mannschaften, die da hintereinander praktisch vom Fließband wegspielen irgendwie. Gibt es da schon wieder Kontakt nach Buffalo? Was hast du da schon mitbekommen? Oder ist das einfach hinter den Kulissen und ihr Spieler lest erstmal auch nur?
Ja, ich würde sagen, es ist mehr hinter den Kulissen. Also mit Buffalo ist man eigentlich jede Woche in Kontakt mit den Konditionstrainern, mit den Physios, mit den Ärzten. Dadurch, dass man sozusagen noch unter Vertrag ist oder dass man nicht weiß, wie es weitergeht, müssen die immer anrufen und Bescheid fragen, was ich so mache, ob es mir gut geht, ob ich gesund bin, ob mein Körper, ob alles passt. Und der Fitnesstrainer natürlich schickt uns auch einen Plan oder fragt nach, was ich jetzt die letzten Tage gemacht habe. Aber was das Spielen angeht, bekommt man natürlich immer so mit. Es wird viel geredet, da viele verschiedene Situationen wurden schon erwähnt, ob es weitergeht oder ob man mit den Playoffs anfängt. Und ja, jetzt momentan ist es natürlich so, ich glaube, da wisst ihr alle Bescheid, dass sie wollen, dass man mit einer größeren Playoffs anfängt, mit 24 Team-Playoffs. Und ja, das war auch das Letzte, was ich so gehört habe.
Weil du es gerade ansprichst, 24, ihr seid ligaweit auf dem 25. Platz aktuell. Es soll der Durchschnitt aber genommen werden. Weißt du schon, ob es dich oder Buffalo wirklich trifft, dass ihr mitspielen dürft? Oder ist das momentan auch bloß eine Zahl, die mit den 8 Standorten einfach so rumschwirrt momentan, aber weiß noch nichts Genaues?
Boah, nee, das ist eine gute Frage. Also da weiß ich gar nicht Bescheid. Ich habe mal nachgeschaut, wo es 24 Team hieß. Habe ich natürlich die Conference angeschaut und da waren wir natürlich 13., also 25. Aber wenn die jetzt irgendeinen Durchschnitt nehmen würden, weiß ich ganz ehrlich nicht.
Erzähl doch mal, wie die Saison insgesamt für dich war. Also jetzt müssen wir mal ganz kurz vielleicht zurückgehen. Du warst letztes Jahr in Chicago, dann ist es nach Pittsburgh gegangen. Ich glaube, wenn man so sagt, Pittsburgh hat ein bisschen dauert, bis du voll ankommen bist, dann warst du voll da und dann hat es geheißen Buffalo. Fass das doch mal selber zusammen, wie das für dich so ist.
Ja, war auch so, absolut. Pittsburgh war natürlich nochmal ganz was anderes wie Chicago am Anfang. Es hatte Ähnlichkeiten in dem Sinne von den Superstars natürlich. Als ich ankam, habe ich nur Gino und Sid angeschaut, was die so machen, habe sie beobachtet. Es war natürlich in Chicago mit Taves und Kane. Ja, und dann ging es natürlich los. Es war ein bisschen anders. Wie du gesagt hast, es hat ein bisschen gedauert, bis ich endlich ankam. Und ja, dann habe ich zu meinem Spiel gefunden. Und ich denke, ich habe auch ganz gut gespielt, habe meine Leistung gebracht, die man erwartet hat. Und ja, dann in der Trade Deadline wurde, glaube ich, 10 Minuten vor Schluss von der Deadline dann nach Buffalo getradet.
Ist das, weil du gerade gesagt hast, ich muss kurz einhaken, weil du Gino und Sid gesagt hast. Ich meine, Mike und Crosby, also der normale Eishockey-Fan hat das ja drauf, logischerweise. Aber ist das auch für dich irgendwann cool gewesen, dass du sagst, hey Gino, hey Sid? Das ist ja auf einmal ein ganz anderer Umgang als vielleicht vorher bei einer Weltmeisterschaft, wo du die Jungs ja auch schon getroffen hast. Oder ist das Quatsch, was ich erzähle? Oder ist das auch cool ein bisschen?
Nee, absolut. Gebe ich dir absolut recht. Am Anfang war es natürlich so wie in Chicago mit Taves und Kane. Ich war sehr, sehr nervös, diese Jungs wieder zu sehen. Ich kannte sie natürlich nur aus dem Internet oder von den Weltmeisterschaften und habe sie natürlich bewundert. Und so war das auch wieder die ersten 2 Wochen da. Ich habe mir natürlich alles angeschaut, was die machen, habe sie andauernd beobachtet. Natürlich richtig unauffällig, aber ja, nach einer Zeit war es dann natürlich so, wie du gesagt hast, es sind dann einfach nur noch normale Menschen für mich gewesen, normale Teamkollegen. Und ja, dann war es natürlich auch immer cool, Sid mal mit Sid anzusprechen. Und er kam.
Herr Crosby.
Und er kommt dann auch.
Er kam auch oft morgens, ich war immer oder bin meistens immer so einer der Ersten, wo in der Kabine ist, und der Crosby hat es auch so gemacht. Ja, und er hat natürlich, er mag Deutschland sehr, sehr gern, und da hat er immer auch von sich aus gesagt, guten Morgen. So auf Deutsch hat er dann guten Morgen gesagt. Also das war dann auch natürlich was Cooles.
Sag mal, tatsächlich, der hat ja so ein bisschen Affinität. Der war ja auch, glaube ich, 2 Jahre in Folge schon oder 3 Jahre beim Dennis da immer in Oberstdorf beim Trainieren. Wieso kommt der in Deutschland vorbei? Was macht der da immer für eine Tour im Sommer?
Also ich habe natürlich mal nachgefragt, wie das alles ist. Und es ist so, dass der kommt ja aus Cole Harbour, glaube ich, heißt das genau, in Quebec, in Halifax. Und da trainiert er dann auch im Sommer. Aber er meint, manchmal braucht er einfach eine Auszeit, weil er nicht in Ruhe trainieren kann da. Er trainiert ja meistens mit Nathan McKinnon zusammen, und wenn die irgendwo draußen laufen gehen wollen oder die machen oft auch so Bergsprints anscheinend, da sind da viele, viele Leute, und also nerven natürlich nicht, aber ja, sie werden andauernd beobachtet. Und er hat ja gesagt, war das eine gute Idee auch von seinem Fitnesscoach, dass sie mal eine Europareise machen. Ich glaube, der war auch in der Schweiz oder Österreich, und ja, und in Deutschland hat es ihm anscheinend so gefallen, dass er immer wieder gerne kommt.
Dominik, was mich interessiert, wenn ich so von draußen drauf schaue, würde ich sagen, jetzt bist du zwar ein paar Mal getradet worden, viele in Deutschland würden sagen, der ist hin und her geschickt worden, das ist eher negativ zu sehen. Ich, wenn drauf schaue, würde sagen, ziemlich beeindruckend, dass du da zu deinem Spiel gefunden hast und auch so gut gescored hast in Chicago, dann in Pittsburgh und jetzt auch die letzten 6 Spiele in Buffalo. Ist das was, was dich vielleicht vor allem jetzt in der Vertragsverhandlung ein bisschen nach vorne stößt, dass du eben schon bewiesen hast, mit nur 2 Jahren NHL, dass egal wo du spielst, dass du dein Spiel durchziehen kannst und dich andere Spieler hinter dir lässt?
Ja, ich glaube, du hast es sehr gut gesagt. Man liest natürlich immer ein paar Sachen, die ich dann so ein bisschen, ich weiß nicht, nervös machen oder unsicher machen, aber es tut natürlich schon so ein bisschen weh, wenn man dann so Sachen liest, wenn Leute schreiben, die sich nicht so gut auskennen. Aber ich weiß natürlich, was ich da geleistet habe, so wie du es auch gesagt hast. Und manche kennen sich da nicht genügend aus, um das so zu formulieren. Aber auf jeden Fall hilft es meiner Verhandlung jetzt. Ich habe immer da, wo ich gespielt habe, habe ich eigentlich bewiesen, dass ich da hingehöre. Und ja, wie man weiß, ne, nehmen die in der NHL die Statistiken sehr, sehr für wichtig für die Verträge. Und ja, das spielt natürlich auch in meine Karten. Und ja, ich freue mich einfach, wenn es dann anfängt mit den Verhandlungen.
Anfängt heißt, natürlich eine Frage da ganz kurz, das interessiert mich wirklich, weil das weiß ich tatsächlich überhaupt nicht. Anfängt heißt, aufgrund von Corona sind Vertragsgespräche jetzt auch erstmal stillgelegt worden oder unterhalten sie sich schon, aber es ist noch nicht zu Ende geführt?
Also ich weiß nicht, wie es bei denen ist, ob die sich zusammen über sowas unterhalten. Es gibt natürlich Mannschaften, wo man auch gesehen hat, dass sie schon Spieler verlängern jetzt. Aber in Buffalo hieß es erstmal, was Verträge angeht, weil wir haben auch, ich glaube, 13 Spieler, die verlängern müssen. Aber da hieß es jetzt, mit der Corona-Zeit wird erstmal nichts gemacht. Aber kann sich natürlich jetzt dann bald ändern, man wird sehen.
Weil ich auch noch darauf eingehen wollte oder ein bisschen ergänzen zum Rick. Pittsburgh hat ja für dich auch tatsächlich einen riesen Gegenwert auch bekommen. Ich meine, das stellt dich ja auch auf eine Stufe, dass du da, auch wenn man als Ware verschoben wird, das hast du auch mal zitiert so ein bisschen, aber dass du in Anführungszeichen als Ware schon einen exponierten Wert tatsächlich auch darstellst mittlerweile.
Ja, das ist, wie der Rick auch vorhin schon gesagt hat, das sind natürlich so die Leute, wo sich da ein bisschen auskennen und das verstehen, die wissen genau, wie das abgelaufen ist. Aber ja, natürlich gibt es auch dann andere Leute, die sich da ist auch völlig okay, nicht so auskennen. Und ja, die sagen dann mal solche Sachen, dass ich nur rumgeschoben werde und so. Aber ja, ihr habt schon recht.
Was mich noch ein bisschen interessiert ist, Ralf Krüger dieses Jahr vor der Saison nach Buffalo, nachdem er relativ lange im Fußball war, muss man sagen, vorher unheimliche Erfolge gehabt hat, und jeden, mit dem du in der Schweiz sprichst, der sagt jetzt noch, die Silbermedaillen, die wir geholt haben in diesen Zeiten, gehen eigentlich alle vom Ursprung an Ralf Krüger zurück. Jetzt hast du da auch einen Trainer, der Deutsch könnte, der bekannt ist, weil er ja auch lang noch mal unterwegs war in der Welt, im internationalen Eishockey. Wie war das für dich, mit Ralf Krüger zu arbeiten?
War ganz ehrlich sehr, sehr angenehm. Auch direkt der erste Anruf, haben natürlich Deutsch geredet am Telefon. Und ich bin ja danach von LA dann, also noch mit Pittsburgh, bin ich nach Colorado geflogen, nach Denver. Und da habe ich sie zum ersten Mal getroffen, die Mannschaft. Hatte dann auch direkt ein Einzelmeeting mit dem Ralf. Und ja, da konnten wir auch noch Deutsch reden. Also war sehr angenehm, die ersten Gespräche. Und dann auch als Trainer, man merkt, dass er ein bisschen anders ist wie alle anderen. Und
was bedeutet das, Dominik? Was bedeutet das? Da würde ich gerne einhaken wollen, weil das sagen ja so viele, dass er eine Mannschaft packen kann und dass das ja auch nicht ohne Grund passiert ist, dass er selbst aus dem Fußball raus auf einmal bei den Olympischen Spielen ein Teamberater, glaube ich, war damals beim Team Kanada, dass er beim Team Europe damals der Coach war. Also das hat ja Gründe. Was ist das, was du gerade meintest? Erklär es mal ein bisschen.
Ja, es ist schwierig zu erklären. Er ist mehr, also seine ganzen Ansprachen und alles. Er redet wie so ein Professor, der in so einem großen Saal ist und wirklich alle nur ihm zuhören. Einfach seine Ausstrahlung und vor allem, wie positiv er redet. Und es sagen einfach schon alle in Buffalo, die Jungs, mit denen ich geredet habe, bevor ich mit Ralf gesprochen habe, zum Beispiel mit dem Henry Yokiharu, den ich aus Chicago kenne. Der hat gesagt, pass auf, der ist anders als alle Trainer, die du hattest. Und dann war ich natürlich sehr aufgeregt, wie das sein wird. Und ja, es ist wirklich immer, auch wenn man ein paar Spiele hintereinander verloren hat, er kommt rein und er ist bestimmt sehr innerlich auch mal frustriert. Das gehört auch dazu, aber er kommt rein und zeigt es gar nicht. Er denkt immer nach vorne und redet dann auch, so wie ich gesagt habe, wie so ein Professor in seiner eigenen Sprache und motiviert dich einfach wieder aufs nächste Training oder dann aufs nächste Spiel. Und der hat auch einen riesen Pluspunkt, vor allem auch bei zum Beispiel Jack Eichel. Also der sagt andauernd, dass er ihn so unglaublich liebt, seine Art. Und ja, ich hoffe, dass es so weitergehen wird und dass wir auch bald Erfolg haben werden.
Jetzt wäre noch, vielleicht mal kurz weg von der NHL, jetzt wäre eigentlich noch WM gewesen. Theoretisch, wenn alles so blieben wäre, wärst du ein Kandidat für die WM-Mannschaft gewesen, weil ihr wahrscheinlich die Playoffs nicht erreicht hättet. Wie war das letztes Jahr für dich? Jetzt hast du ja zwei Bundestrainer schon kennengelernt. Markus Sturm, Toni Söder. Mit Toni Söder hast du selber noch gespielt in München. Wie war das für dich, so die erste WM mit ihm zu haben als Cheftrainer?
Ja, am Anfang war es natürlich ein bisschen komisch, kann man auch ganz ehrlich sagen. Wie du gesagt hast, ich habe ja noch mal mein erstes Jahr oder meine erste Meisterschaft in München, wo Toni seine letzte Karriere-Saison war, habe ich mit dem einen Powerplay und in einer Reihe alles gespielt. Also, und dann ist er der Nationaltrainer. Also war das was Komisches, aber auch besonders. Unsere Beziehung natürlich war schon immer ziemlich gut, auch als Mitspieler. Und ja, ich denke, dass er auch einen guten Job gemacht hat. Er kennt sich natürlich er war ein schlauer Spieler, deswegen weiß er auch, wie er mit Spielern umgehen soll. Er hat auch natürlich selber sehr, sehr viel Erfahrung als Verteidiger gesammelt. Das kann er dann natürlich auch an die Jungen weitergeben. Und auch im Powerplayer hat er immer gespielt. Also da hat er uns auch helfen können. Also allgemein hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht, denke ich.
Das Letzte, was mich noch interessiert, ist, was ich sehr beeindruckend gefunden habe. Du bist zurückgekommen, du bist jetzt eigentlich mehr oder weniger in Nordamerika drüben, wo du dein Geld verdienst. Dann kommt die Corona-Krise, du kommst zurück. Und dann versuchst du einfach weiter zu sammeln mit dem Geld. Du hast eine große Hilfsaktion gemacht im ambulanten Kinderhospiz in München, über 20.000 Euro eingesammelt, davon selber über 6.000 geben. Magst du ein bisschen erzählen, wie die Aktion zustande gekommen ist und warum sie so erfolgreich war?
Ja, also ich wollte ja schon, das habe ich schon öfters gesagt, ich wollte schon immer mal sowas machen und ich fand jetzt einfach, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt wäre. Wir hatten ja alle nicht so viel zu tun und da habe ich überlegt, was ich jetzt machen sollte und dann dachte ich mir, ja komm, dann machst du es jetzt erstmal. Ich habe natürlich Kontakte gebraucht, weil ich da nicht so viel alleine kannte. Und dann habe ich bei der Andrea vom DEB mal angerufen, ob sie vielleicht jemand kennen oder ob sie da nachhaken könnten. Und ja, dann haben sie mir ein paar Beispiele geschickt und ich habe mich dann fürs AKM München entschieden, weil ich einfach schon immer was mit Kindern machen wollte oder Kindern, denen es einfach nicht gut geht oder kranken Kindern. Und ja, so ist es dann entstanden und hat mich natürlich auch riesig gefreut, dass da so viele Leute mitgemacht haben.
Sehr löblich und wir wären auch noch fast zusammengekommen.
Ja, ich weiß schon. Leider ein bisschen zu spät, aber nächstes Mal.
Genau. Ihr versteht es gerade nicht, sorry, ich muss es erklären. Ich wollte beim Dominik da auch noch was dazu machen, da war die Aktion aber leider schon beendet.
Ja, du kommst oft zu spät im Leben. Solltest du nicht lange drüber machen.
So ist es.
Trotzdem, ich finde es eine super Aktion, vor allem immer wieder, dass Spieler, die auch noch jung sind und nicht erst Spieler, die älter sind, die dann anfangen und sehr lange bei Clubs spielen, dass sie dann was für ihre Stadt machen, sondern die einfach jung sind, was machen. Das ist einfach so ein bisschen über den Tellerrand schauen, das finde ich unheimlich sympathisch und coole Aktion.
Ja, Dankeschön.
Thumbs up von uns, absolut. Danke dafür. Und ja, danke auch für deine Zeit, Dominik. Und ganz kurz, bevor ich es vergesse, es ist ja nicht so, als wenn der Kollege Pielmeier irgendwie nur die fiesen Geschichten eben erzählt hätte, bevor du drin warst. Er hat übrigens auch gesagt, wir haben ja absolut Kanonen im deutschen Eishockey. Leon Dreisettel und Dominik Kahun, du kamst als Zweiter sofort vor, als deutsche Kanone im Eishockey. Also das muss ich jetzt...
Ja, weil er wusste, dass ich danach komme, oder?
Das wusste er tatsächlich noch nicht, glaube ich. Dahin wusste er es tatsächlich noch nicht.
Stimmt, das hat er vorher getätigt, die Aussage, genau.
Das andere haben wir nur aus ihm rauskitzelt ein bisschen, weil wir dich ein bisschen ärgern wollten. Das machen wir immer so zu Beginn unserer Geschichte. Wir prüfen sie einfach auf mentale Toughness. Und das
ja, sehr gut. Sagen. Naja, damit kann ich noch leben. Alles gut, danke.
Sehr schön, dann danke für die Zeit. Alles Gute, auch beim Pendeln zwischen deinen zwei Cities und Family und Freundin und was weiß ich. Dementsprechend hoffentlich sehen wir dich bald nochmal in der NHL, wenn es dann hoffentlich da zumindest auch wieder weitergeht.
Alles klar, ja, vielen Dank.
Ganz genau, danke dir, Dominik.
Mariot,
also, ciao. Bleib gesund, ciao, ciao.
Ja, finde ich gut, habt ihr auch gerade nochmal gesagt, finde ich auch total wichtig und oft ist das ja auch was, wenn man mal mit sowas anfängt, wie mit so einer Charity-Geschichte, da entstehen manchmal richtig große Dinge auch draus. Finde ich gut, also da kann es nicht zu wenige geben, die das machen.
Ganz genau. Ja, Leute, weniger machen ist vielleicht das nächste Stichwort, Sesh.
Riesenübergang.
Ja, du musst alles nehmen, was du kriegst. Und dass du nicht zu spät kommst, so wie ich sonst, musst du halt diese kleinen Fitzelchen beim Zuhören aufnehmen. Es wäre ja tatsächlich jetzt die Eishockey-Saison wirklich beendet nach diesem Wochenende, weil es wäre WM-Finale am Sonntag. Das heißt, auch wir treten ein bisschen kürzer. Gut.
Wer hättet ihr glaubt, dass, jetzt wisst man natürlich den Kader hinten und vorne, das ist eine total dämliche Frage, aber für das bin ich auch ein bisschen bekannt vielleicht. Wer hättet ihr glaubt, dass dieses Jahr im Finale gestanden wäre bei der Weltmeisterschaft?
Also erstmal finde ich, bist du nicht bekannt für dämliche Fragen, maximal für dämliche Grammatik, aber Basti, komm, tipp du raus.
Ich muss da als erster raustippen.
Ja, dämliche
Antwort. Ja, ich hau ein bisschen raus. Ich glaube, die Schweiz, die haben sich sehr viel vorgenommen. Ich glaube, dass der Druck bei der Heim-WM trotzdem nicht ganz fürs Finale gereicht hätte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich glaube an zwei Überraschungsteams. Ich glaube, dass Deutschland und die Schweiz vielleicht ins Halbfinale, einer von beiden oder beide, ins Halbfinale gekommen wären. Ich denke da einfach mal total positiv. Ich glaube aber, im Finale hätten dieses Jahr gestanden, boah, da habe ich mich echt noch gar nicht damit beschäftigt tatsächlich. Ich glaube, dass Tschechien eine gute Rolle gespielt hätte. Ich tippe mal wieder auf Tschechien, weil die so lange gar nichts mehr geholt haben. Tschechien und Schweden, wir hätten das Finale ausgespielt, meine Meinung.
Okay. Ich hätte jetzt Russland, Schweden gesagt, aber Tschechien ist übrigens spannend, weil das habe ich bei dir erst mitbekommen, hier auf unserem Sportfuzzi-Account bei 5 plus Spieldauer. Ich hatte das auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass Tschechien so lange keine Medaille mehr geholt hat.
Ja, das ist ja ewig her. Jahre.
2012 oder was? Wahnsinn. Krass,
ja.
Ja. Hätte ich gedacht, dass es gar nicht so lange her ist. Aber gut, wie dem auch sei. Also, kürzer treten, Goldi, wolltest du das gerade sagen oder nee, Basti wollte es sagen? Du hast es aber noch nicht formuliert.
Nee, Rick wollte ja noch
ja,
sagen, wen er ins Finale gehievt hätte.
Ich habe euch gefragt, weil ich es nicht weiß.
Ja, wissen tue ich es auch immer noch nicht übrigens.
Nee, aber ist schwierig, wer da gewesen wäre. Aber ich befürchte fast, dass der Schweden wieder recht weit kommen werden.
Ja. Aber du musst diesen Podcast auch nicht künstlich mit dummen Fragen in die Länge ziehen, muss man auch mal klar sagen.
Ja gut, dann sag doch, dass wir bloß noch alle 2 Wochen jetzt kommen. Achso, sorry. Ja,
okay. Die Hard Facts. Genau, wir sind auch alte Männer. Und jetzt kurz am Vatertag haben wir eh keine Power mehr. Also sag mal, Basti. Nur noch im 2-Wochen-Rhythmus, Basti, oder was willst du sagen?
Ja, genau, das wollte ich sagen, aber du sagst es besser als ich.
Nein, auf keinen Fall. Aber du kannst ja vielleicht noch sagen, wo man das erfahren kann, wenn die nächste Folge kommt.
Ja, alle 2 Wochen halt ab jetzt.
Immer wo?
Donnerstag immer gleich. Ihr könnt uns natürlich bei Instagram folgen, da werden wir es auch nochmal rausposaunen. Aber leichter ist es für euch, wenn ihr den Podcast einfach abonniert. Weil wenn ihr ihn abonniert, seht ihr automatisch, dass alle 2 Wochen so ein neues, schönes Podcastchen hochploppt, dass man sich dann schön durchs Öhrchen reinziehen kann. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich der leichteste Weg. Aber für alle, die gut rechnen können, ist es so, dass ab jetzt alle 2 Wochen ist. Und ich schaue auf meine große Tafel. Wenn der jetzt rauskommt am
21.5.,
dann kommt der nächste im Juni.
Am 4.
Super, also freuen wir uns. Also alle News wie immer von uns natürlich auch auf den Social Media Accounts oder in eurem Briefkasten. Dementsprechend freuen wir uns, wenn ihr dann wieder dabei seid im Juni. Ja, hören wir uns aber trotzdem zwischendurch mal, oder? Oder wollt ihr jetzt auch unsere interne Kommunikation bis Juni einstellen?
Also die läuft ja eigentlich die ganze Woche immer nie. Und wenn dann doch komplett wird in dieser Gruppe, die mich echt kaputt macht. Also das muss ich auch mal sagen. Also insofern weiß ich nicht, ob ich es nicht ein bisschen einstelle, muss ich sagen. Ich treffe euch lieber wieder real, als wie hier in dieser digitalen Kacke.
Das okay. Ist absolut richtig.
Rick wollte eigentlich nur sagen, dass wir in dieser Dreierkonstellation natürlich auch eine WhatsApp-Gruppe haben, weil das muss ja alles besprochen werden. Und meistens wird nichts besprochen in dieser Gruppe und deshalb kann man durchaus auch mal den Kopf verlieren. Dem kann ich nur beipflichten. Ich werde die Gruppe gleich für immer löschen. Alles klar. Also wir sehen uns im Juni. Danke fürs Zuhören. Macht's gut da draußen. Servus.
Ciao, ciao.